Ich will uns zuerst erinnern an das, woher das kommt, woher wir diese Stichworte haben, über die ich eben gesprochen habe, nämlich aus 2. Petrus 1 ab Vers 5. Und ich will uns diese Verse nochmal vorlesen. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Erst, das war vorbildliches Leben, Erkenntnis war ein Stichwort. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, war das nächste Stichwort. Der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott hatten wir letzten Sonntag. Und diese Ehrfurcht führt wiederum zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen fort schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Ich möchte nochmal betonen, in welchem Zusammenhang, deshalb lese ich auch diese Verse vor, in welchem Zusammenhang das Stichwort für heute steht. Christlicher Glaube bedeutet, ich glaube an Jesus, ich vertraue darauf, dass Jesus der einzige Weg zu meinem Schöpfer bedeutet, zu dem, der mir das Leben geschenkt hat, zum Ursprung des Glücks, zum Kern aller Freude. Der Startpunkt ist, ich ordne mich Gott unter und ich nehme die Einladung an, mit ihm zu leben. Und dann beginnt dieser Prozess, von dem wir hier lesen. Und mir ist das wichtig für den Anfang. Diese Predigt hättest du völlig falsch verstanden oder ich hätte da irgendwie einen falschen Eindruck gegeben, wenn du da nachher draus ziehst, lasst uns alle ein bisschen netter werden. Das ist nicht die Absicht. Die Stichworte in diesen Versen zeigen den Weg des Glaubens. Es ist ein geistlicher Weg. Es ist ein göttlicher Weg. Was passiert, wenn ich Jesus vertraue, was die Folgen dessen sind, was ich glaube. Und ich glaube, wenn es darum geht, so eine umfassende Liebe, dass, wie hier in diesem Vers steht, dass ich zu allen Menschen gegenüber Liebe zeige. Also als ich dieses Stichwort gelesen habe, ich wusste, es gibt nur einen Text dazu, den ich predigen kann, wenigstens, der so sehr deutlich das beschreibt. Und dieser Abschnitt steht in Lukas 10 und ab Vers 25. Ich möchte das vorlesen. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Was passiert hier? Ein religiöser Experte, nenne ich ihn mal, geht es darum, Jesus reinzulegen, ihm irgendwie eine Falle zu stellen, ihn auf Glatteis zu führen. Und dass wir den Zusammenhang verstehen, eines der vorherrschenden Lehren damals war, viele Leute denken, dass christlicher Glaube das bis heute bedeutet, dass man durch gute Taten in den Himmel kommt. Passiert nicht. Aber das ist nicht das Thema, aber das ist der Hintergrund von dem, was jetzt hier passiert. Und Jesus durchschaut das, dass dieser Mann fragt, was soll ich tun? Was ist das, was ich abgehakt haben muss, damit ich mich für den Himmel qualifiziere? Das ist das, was im Hintergrund steckt. Und dann sagt Jesus, nach unserer Etikette hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht, dass man eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet, aber Jesus macht das hier. Er fragt ihn nämlich, was steht darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Und der Gesetzeslehrer hat wirklich eine gute Antwort parat. Er antwortet mit zwei Textstellen aus 5. Mose 6 und aus 3. Mose 9. Und er sagt ihm, ich zitiere das nochmal, was hier in unserem Ausgangstext steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Gute Antwort. Und deshalb sagt Jesus, tu das und du wirst leben. Eigentlich hätte an dieser Stelle Schluss sein können für heute Morgen. Die Predigt wäre kurz hier zu Ende gewesen und ihr hättet mir nicht mehr zuhören müssen und hätten alle runtergehen können, Kaffee trinken können und alles wäre gut gewesen. Aber das passiert nicht. Denn der Gesetzeslehrer ist mit dieser Antwort nicht zufrieden. Das, was er eigentlich gewollt hätte, ist: Jesus, gib mir eine konkrete Liste, gib mir schwarz und weiß, gib mir etwas, was ich abhaken kann, damit ich irgendwie weiß, ich bin jetzt auf der Seite der Guten. Aber, und ich in Klammern, das ist in der Bibel und das ist beim Christsein oft so, dass es so eine Liste nicht gibt und dass diese Liste kriegt er von Jesus nicht. Denn Jesus gibt ihm hier eine Aufgabe, nicht zum Abhaken, sondern zum Leben und zum Mehrwerden und zum Verändern und bis sein Lebensende. Er wird nie einen Punkt haben, wo er sagen kann, jetzt habe ich alles geschafft, jetzt habe ich meine Eintrittskarte für den Himmel gelöst, sondern hier Jesus sagt, dass, du verstehst das falsch, du musst das anders einordnen. Und deshalb gibt es eine zweite Runde der Diskussion. Vers 29. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und deshalb fragte er: Und wer ist mein Mitmensch? Jesus, wie hast du das gemeint? Also Jesus, wen soll ich jetzt wirklich lieben? Jesus, gib mir eine Regel, gib mir schwarz-weiß. Und Jesus sagt: Deinen Mitmenschen, deinen Nächsten, wer ist das? Und ich will kurz sagen, ich will dir einen kurzen Eindruck geben, von welcher Ecke aus dieser Gesetzeslehrer argumentiert. Ich habe der Technik gebeten, eine Folie zu zeigen. Das ist das soziale Gefüge damals gewesen. Ich will das kurz erklären. Priester waren die Spitze der Gesellschaft, also die respektierten Leute, die auf jeder hat auf die Leute geguckt, hat sie toll gefunden, was auch immer. Danach kamen die Leviten, der nächste Kreis. Das waren die, die auch schon ziemlich gut unterwegs waren und so, vielleicht nicht ganz so top wie die Priester, aber das war schon was. Danach kamen die normalen Juden. Das war für, wir werden da gleich noch drauf kommen, das war für normale Juden das Gefüge. Und draußen waren die, die eigentlich, mit denen hat man nichts zu tun, die waren irgendwie seltsam, die hat man nicht respektiert, auf die hat man herabgesehen. Sünder, Ausgestoßene, Zöllner, Samariter, Nichtjuden, das waren einfach, mit denen hatte man nichts zu tun, die waren raus. Und das, was hier der Gesetzeslehrer fragt, ist die Frage: Wie weit in den Kreisen muss ich nach draußen gehen, um Barmherzigkeit zu üben? Wo ist die Grenze? Welchen Leuten gegenüber muss ich und welchen Leuten gegenüber muss ich nicht? Und das, was er gehofft hat, ist, dass es, was Jesus beantwortet, nur Priester, Leviten, normale Juden betrifft. Denn dieser Gesetzeslehrer überlegt immer noch, was muss ich tun, um die Liste zu halten. Er hat dabei nicht verstanden, dass es darum geht, im Herzen barmherzig zu sein, von Herzen her nachsichtig zu sein. Und er fragt sich Fragen, vielleicht sind sie für dich ganz abwegig, aber für mich ist das etwas, was ich mir gut vorstellen kann bis heute. Ich sage mal solche Fragen wie: Um wie viele Stunden muss ich mein Leben entschleunigen, damit ich Zeit für andere habe? Damit ich nicht nur für mich lebe, sondern auch für andere? Reicht es, mich nur um meine fromme Bubble zu kümmern, um meine frommen Freunde? Was ist mit den ätzenden Verwandten, mit meinen schwierigen Kollegen? Was ist mit den Leuten, die mir Schwierigkeiten machen, die mich verletzt haben? Reicht es nicht, wenn ich die Leute liebe, die mir nahe sind? Und Jesus merkt an dieser Stelle, dass der Gesetzeslehrer Nachhilfe braucht. Irgendwie, dass er was hat, an dem er sich vorstellen kann, worum es Jesus hier geht. Und ich finde das genial bei Jesus, ich mag das sehr, weil mir das genauso geht, dass mir Geschichten, Beispiele, Konkretes, dass mir das hilft. Und deshalb erzählt Jesus diesem Gesetzeslehrer eine Geschichte. Vers 30. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Hier wird eine Straße erwähnt. Die Straße ist von Jerusalem nach Jericho. Und diese Straße ist damals, und das kann man heute gut nachvollziehen, ein sehr gewundener, so Kurve und so sehr enger, teilweise sehr enger Weg. Und dieser Weg hatte einen Spitznamen. Der Spitzname für diesen Weg hieß der blutige Weg. 5-mal dürft ihr raten, warum. War ungefähr 27 Kilometer lang. Er teilt sich mehrmals, ist schmal und am Rand ging es oft steil, runter, felsig. Will sagen, ein prima Ort für Leute, die es nicht so gut meinen, die Reisende irgendwie überfallen und sie ausnehmen. Und dieser Reisende befindet sich jetzt in solcher Situation. Räuber prügeln ihn halbtot, stehlen ihm sein Geld, nehmen seine Kleidung und lassen ihn bewusstlos dort liegen. Das ist die Situation. Ein Priester erscheint. Wenn ein Priester von Jerusalem nach Jericho reist, dann ist dieses das Wahrscheinlichste, was den Zuhörern damals als Bild im Kopf erschienen ist. Für die Leute damals war klar, dass dieser Priester gerade seinen Dienst in Jerusalem geleistet hatte. Jericho war, ich hätte nicht beinahe gesagt, das Mallorca der damaligen Zeit, aber wenn man Urlaub machen wollte, gerade für die Leute der Oberklasse war damals Jericho ein Ziel, das man erreichen wollte. Und dieser Priester gehört zu dieser Oberklasse. Gut möglich, steht da nicht. Also nagel mich nachher nicht darauf fest, aber gut möglich, dass er einen Kurzurlaub in Jericho macht. Wir lesen hier, dass er den Verwundeten sieht und dass er einen Bogen um ihn macht. Nur um das mal plastischer vor Augen zu führen, das, was das sehr gut bedeuten kann, ist nicht, dass er entspannt einen weiten Bogen um diesen Mann gemacht hat, sondern dass er aufgrund der Enge des Weges sich an ihm vorbeigequetscht hat. Das war nicht von Weitem so das Opfer, sondern der hat genau gesehen, was da los ist und was da passiert. Und der Priester fängt hier ein Muster an, das sich weiter fortsetzt. Das Muster ist, der Priester kommt, sieht und geht. Kommt, sieht und geht. Die zweite Person tritt auf, der Levit. Auch die Leviten sind im Tempel beschäftigt, auch er gehört zu einer gehobenen Schicht und wieder ist das Muster, der Levit kommt, sieht und geht. Und interessant ist, dass im Grunde genommen die Räuber das am Anfang ganz genauso getan haben. Sie kamen, sie schlugen ihn und dann gingen sie. Hier, um das deutlich zu machen, dieser Vergleich macht deutlich, dass es zwei Arten von Sünden gibt. Es ist die eine Art von Sünde, die diese Räuber machen, dass sie diesem Opfer Gewalt antun, dass sie ihn ausplündern, das sind die Räuber, das ist Sünde. Es gibt aber auch die andere Art der Sünde, die Sünde der Nichtbeachtung, die Sünde des sich daran vorbeidrückens und nichts machen. Der Priester und der Levit haben die Möglichkeit ausgelassen, Gutes zu tun und das ist Sünde. Und ich denke, die Leute, die damals Jesus zugehört haben, die konnten das ganz gut einordnen. Sie waren, das deutlich zu machen, wahrscheinlich gar nicht so überrascht, dass der Priester und der Levit gewartet haben und nicht dann sich gekümmert haben, sondern weitergegangen sind. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, warum sie es hätten machen können. Das eine ist, vielleicht bist du hier gewesen vor ein paar Wochen, wir haben uns über Simson Gedanken gemacht und dass so Leute, die geweiht sind, nicht sich verunreinigen, wenn es um verunreinigen sollen, wenn es um jemand ist, der gestorben ist. Und das war unklar. Für Priester war es ein hoher Aufwand, dann wieder arbeiten zu dürfen. Es kostete viel Zeit, es kostete auch Geld. Man musste ein besonderes Opfertier finden, es kaufen, es verbrennen. Vielleicht hat er diesen Aufwand gescheut. Das Zweite ist, natürlich ist auch Sicherheit ein Argument. Wer weiß um die nächste Kurve, ob die Jungs, die ihn da geschlagen haben, nicht dann auch auf ihn warten. Und weiß man, dass es manchmal so Lockvögel gegeben haben. Die haben so getan, als ob man sie verprügelt hätten und als ob die da rumgelegen hätten. Und dann haben die Vorbeireisenden angehalten. Und dann sind erst die richtigen Räuber gekommen. Die hatten nämlich, das war ihr Kumpel, der da auf dem Weg lag und nur die Leute aufhalten wollte. Zeit war ein dritter Faktor. Diese beiden Jungs hatten hart gearbeitet. Sie waren vielleicht auf dem Weg zu ihrem wohlverdienten Urlaub. Sie hatten viel zu tun. Ich sage mal so auf Neudeutsch, vielleicht hatten sie einfach keine Zeit in ihrem Terminkalender. Das Vierte ist, so eine Aktion, und wir sehen das dann auch nachher später, das wurde teuer. Und nicht nur das für den Priester und den Leviten mit dem Opfern, sondern sagen wir, es geht ja auch nachher dann um die Verpflegung des Opfers. Auf jeden Fall, wie auch immer, sie hatten kein Mitleid, sie sind nicht geblieben, sie hatten andere Dinge im Kopf, das war für ihn wichtiger als Hilfe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, das war nicht das, was sie im Kopf hatten. Okay, die Zuhörer jetzt im Laufe der Geschichte, die Jesus erzählt, hätten jetzt erwarten können, erinnert ihr euch noch an diesen sozialen Kreisen, die wir eben angeguckt haben? Was wäre der nächste Kreis gewesen? Welchen Kreis benutzt jetzt Jesus als nächstes? Und das Naheliegende für die Leute damals wäre gewesen, jetzt kommt aber der normale Jude. Und der normale Jude wird jetzt der Held der Geschichte sein, weil der jetzt sich kümmert und dann... Und welch ein Schock muss das gewesen sein, als Jesus auf einmal einen Samariter auftreten lässt. Unfassbar. Unfassbar, dass er zu einem Helden der Geschichte wird. Die Juden haben damals die Samariter gehasst. Nur mal ein Zitat aus einem Dokument der damaligen Zeit. Es ist ein Gebet überliefert eines Juden, der gebetet hat, bitte Gott, lass die Samariter nicht in den Himmel kommen. Wenn Jesus diese Geschichte heute erzählen würde, dann würden wir vielleicht davon reden, von einem, wenn es in Israel erzählt werden würde, vielleicht von einem barmherzigen Palästinenser. Oder umgekehrt, wenn man es im Gazastreifen erzählen würde, von einem barmherzigen Israeli. Oder wir in Deutschland, für uns wäre es vielleicht ein barmherziger Nazi oder jemand Barmherziges aus dem schwarzen Block oder was auch immer. Vers 33. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden. Nicht, dass du dich wunderst, das war die Medizin der damaligen Zeit. Und er verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Der Samariter hätte den gleichen Satz von Argumenten haben können. Nicht anzuhalten, nicht sich auf dieses Opfer einzulassen. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, was er an Argumenten hätte haben können, aber er hätte genauso gute Gründe gehabt. Aber dieser Samariter ist barmherzig. Er fühlt mit diesem Verletzten und er durchbricht das Muster, was die anderen gezeigt haben. Es ist nicht dieses Kommen, Sehen, Gehen, sondern der Samariter kommt, er sieht und er bleibt. Er hat Mitgefühl. Er geht auf diesen Verletzten zu, er verbindet die Wunden. Er muss ihn dafür anfassen. Und er nimmt sein Reittier. Ich will das nochmal kurz deutlich machen, was das für die Leute, die Bilder, die die Leute damals im Kopf haben. Normalerweise damals in der Situation war es so, dass der gesellschaftlich Gehobene, der saß auf dem Reittier. Der, der vorwegging und das Reittier führte, das war der ihm Untergebene, das waren die Diener oder was auch immer. Und hier entsteht im Kopf der Leute dieses Bild, dass der Samariter vorwegläuft. Er ist derjenige, der sich bewusst unter den anderen stellt und das Opfer, dieser jüdische Mann, sitzt und reitet auf dem Esel. Nicht nur das, er kommt zu diesem Gasthaus und er gibt dem Wirt sowas wie einen Blankoscheck. Was auch immer nötig ist, ich werde es bezahlen, ich werde zurückkommen. Jesus hat diese Geschichte erzählt und er hat diesem Geistlichen, der ihn diese Frage gestellt hat, nicht eine Liste gegeben. Er hat nicht gesagt, also pass auf, hier der und der und der und der, das ist noch der Kreis, um den es gehen soll, aber danach brauchst du dich nicht mehr kümmern. Jesus hat ja gesagt, was meinst du, er fragt diesen Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmenschen behandelt? Der Gesetzeslehrer war bei seiner Gewohnheit, bei seinen Leuten. Er wäre nie auf die Idee gekommen, Barmherzigkeit an einem Samariter zu machen. Er hat gedacht, es gibt so eine kleine begrenzte Liste. Aber Jesus gibt ihm nicht so eine Liste. Das, was Jesus hier sagt, ist, Liebe ist dynamisch, Liebe entdeckt, Liebe erlebt. Niemand von heute Morgen kann schon sagen, wer heute Nachmittag dein Nächster ist, wer dein Mitmensch ist. Gottes Liebe wird uns entdecken lassen, wer diese Person ist. Die Frage ist, ob ich vom Kopf her, von meiner Zeit her, von meiner Energie her, mit meinem Besitz, ob ich den Freiraum habe, den innerlichen Freiraum für einen solchen Schritt der Barmherzigkeit. Jesus gibt hier diesem Mann ein lebendiges Lebenskonzept. Er gibt ihm keinen engen, kleinkarierten Katalog von Regeln. Jeder, der mich braucht, kann zu meinem Mitmenschen werden. Der Pharisäer fragt hier verzweifelt, was muss ich tun, um reinzukommen? Und stattdessen beschreibt Jesus, wie jemand ist, der schon drin ist. Was muss ich tun, fragt der Gesetzeslehrer, und stattdessen sagt Jesus hier, ich zeig dir die Erlebnisse, ich zeig dir den Alltag, ich zeig dir das Leben von jemandem, der vom Herz her Gottes Barmherzigkeit gesehen hat, berührt hat, der darauf vertraut. Der Gesetzeslehrer in Vers 37 antwortet auf die Frage, die Jesus hier gestellt hat, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hatte, der hat hier wie ein Mitmensch sich verhalten. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ich will am Schluss dieser Predigt nochmal sagen, was mir wirklich Sorgen macht. Wir sind in einem sehr sozialen Land. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es gut organisierte Hilfe für viele Lebenssituationen. Aber ich mache mir Sorgen über eine Entwicklung, die eine zunehmende Isolierung von Leuten darstellt. Ich mache mir Sorgen um zunehmende Einsamkeit. Ich mache mir Sorgen, weil ich Leute treffe, die mir sagen, Marco, mein Leben ist so voll und jetzt soll ich auch noch Platz für Barmherzigkeit haben. Wie kriege ich das denn in meinen Terminkalender? Ich mache mir Sorgen, dass ich so beschäftigt bin und mein Leben und meine christlichen Freunde, mit denen ich unterwegs bin, so viel von meiner Energie und meiner Zeit und all dem absorbiere, dass ich derjenige bin, der sieht, überlegt und den Bogen macht und weitergeht, weil ich denke, ich habe überhaupt die Zeit und die Energie, meine ganzen anderen, mein Tag ist voll, wie kann ich denn dafür Zeit haben? Und vielleicht kennst du solche Gedanken. Vielleicht kennst du so Momente, wo du denkst, mein Nachbar, der im Grunde genommen alleine lebt, nicht viele Leute kennt, ich treffe ihn gerade, ich sollte eigentlich ein paar Minuten Schnack mit ihm halten. Aber wie soll ich dann die ganzen anderen Sachen schaffen? Vielleicht kennst du solche Gedanken wie, ich habe einfach nicht die Kraft mehr, weil ich sie schon für meine Bubble ausgegeben habe. Vielleicht kennst du die Gedanken, dass du keinen Platz mehr hast für zusätzliche Gedanken, für zusätzliche Sorge, für... Unser Leben ist so, dass wir so beschäftigt sind, dass wir denken, unser Leben muss so voll sein. Und ich frage mich, ist das so? Muss das? Vielleicht nimmst du das anders wahr, aber alles, was ich sehe, jeder Trend, den ich lese, der zeigt mir deutlich, hier ist in dieser Gesellschaft ist Platz für Christen mit barmherzigem Herzen. Hier in dieser Gesellschaft werden Christen gebraucht mit barmherzigem Herzen. Und nochmal von der anderen Seite, ich befürchte, dass Christen die Entwicklung dieser Gesellschaft für normal halten und sich anpassen, weil sie denken, sie müssen das auch so machen. Und damit das nicht passiert, ich will, dass du zwei ganz praktische Sachen hast zu überlegen, damit das nicht passiert, damit wir unseren Alltag sortiert kriegen und dass Barmherzigkeit wirklich vorkommen kann. Oder lass mich das habe ich vorhin kurz überlegt. Ich frage mich immer wieder, wofür sind wir als Christen bekannt? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen nicht bekannt sind, weil wir in allem Recht haben. Es alles richtig machen und den anderen deutlich sagen, wie falsch sie sind. Sondern ich wünsche mir, dass wir als Christen bekannt sind für Barmherzigkeit. Dass man das an unserem Leben sehen kann. Dafür sind zwei Schritte sind unbedingt notwendig. Das erste ist Nähe zu Jesus. Jesus gibt dir keine Liste, welchen Leuten du am Tag helfen solltest. Ich sag dir nicht, wie du deinen Alltag gestalten solltest. Das macht auch Jesus nicht. Für manche Christen ist das ärgerlich, weil Gott mir nicht das Denken an dieser Stelle abnimmt. Weil Gott mir nicht die Verantwortung abnimmt, und mir auch nicht das Aktivwerden abnimmt, sondern das ist meine und das ist deine Sache. Jesus sagt dir, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir helfen, die göttliche Konzeption von einem barmherzigen Leben umzusetzen. Liebe zu anderen, das umzusetzen. Und dieses mit Jesus unterwegs sein ist dynamisch, es lebt, die Situationen ändern sich, Menschen ändern sich und ich möchte, sagt Jesus, dir helfen, darauf mit Barmherzigkeit, mit Liebe und mit Mitgefühl zu reagieren. Jesus sagt dir, ich möchte Zeit haben, damit du seine Barmherzigkeit, Jesu Barmherzigkeit immer mehr kennenlernst und ich will, dass du erlebst, wie ich bin, also wie Jesus ist, wenn du anderen Gutes tust. Manchmal treffe ich Christen, die sagen, ich würde mir in meinem Leben mit Jesus so mehr Adventure wünschen, mehr so Thrill und so, versteht ihr, so mehr irgendwie. Und dann denke ich, ja, hier, Barmherzigkeit ist ein Riesenrisiko und es ist etwas, worauf man sich einlässt und man bekommt nicht immer wieder das Gute zurück. Es ist nicht immer nur das dankbare Opfer, das man dann ins Gasthaus bringt und der nachher einen um den Hals fällt und sagt, danke, danke, dass du das für mich getan hast, sondern das geht auch mal. Aber Jesus ist mit mir und ich werde Dinge erleben, die ich, wenn ich in meiner Blase bleibe, wenn ich in meinem Dunstkreis bleibe, die ich nicht erleben werde, die ich nur erlebe, wenn die Barmherzigkeit Gottes, wenn das mehr Platz nimmt in mir und meinem Leben. Und das Zweite, was es dazu nötig ist, und das hängt jetzt schon mit dem, was ich eben gesagt habe, zusammen, nämlich, dass es mehr Freiraum für Barmherzigkeit braucht. Diese Situation, die wir hier im Text lesen, ist für mich eine Frage, wie ähnlich ich dem Gesetzeslehrer bin. Ich habe Mauern um mich herum gebaut, Mauern in meinem Kopf, in meinem Herzen, Mauern in meinem Terminkalender. Ich gehe kein Risiko mehr ein, nehme mir nicht Zeit. Aber es braucht gesunden Freiraum in meinem Leben, damit Gottes Barmherzigkeit praktisch werden kann und ich nicht oder ich immer mehr so werde wie dieser Samariter. Ich immer mehr bereit bin, für Mitgefühl und für ein Risiko zu gehen, bereit, den unbequemeren Weg zu gehen, bereit, sensibel zu sein für andere, bereit, sich Zeit zu nehmen, bereit zu helfen, was es kostet. Vielleicht ist eine Maßnahme einfach, dass du in deinen Kalender guckst und schaust, Gott, gibt es Dinge, wo ich meine Zeit anders verbringen sollte, wo ich was freischaufeln sollte, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, dass mehr Barmherzigkeit in meinen Alltag einzieht. Ich will uns nochmal zurückerinnern an, wovon wir gestartet sind, nämlich aus dem 2. Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 8 steht, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen, und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Verstehst du? Manchmal denke ich, oder vielleicht irre ich mich da auch, aber dass man bei diesen praktischen Sachen der Barmherzigkeit, dass man denkt irgendwie, wie geistlich ist das denn? Und dieser Vers macht deutlich, wenn du Jesus kennenlernen willst, wenn du eng mit ihm unterwegs sein willst, dann gehört da Barmherzigkeit zu, dass das praktisch wird, dass du Dinge ausprobierst, dass du eng mit Jesus zusammen diese Dinge erlebst. Und dann wird das sich auswirken und Frucht bringen. Das will ich für mich und mein Leben. Und das wird dazu führen, dass ich als Christ Jesus Christus immer besser erkenne. Was gibt es denn Besseres? Das ist das, was ich will. Und so hoffe ich, dass wenn du das nächste Mal wieder im 2. Petrusbrief vorbeikommst, dass du dich erinnerst an diese Stichworte, die wir hier gemeinsam durchdacht haben. Und dass es immer wieder eine Erinnerung ist daran, Gott hat viel Gutes mit dir vor. Ja, an der einen oder anderen Stelle ist es eine Herausforderung. Das bedeutet, ich kann an manchen Stellen nicht so weitermachen wie bisher. Ja. Ich hoffe, dass du Jesus daran lässt. Und deshalb nochmal hier im Vers 5, so haben wir angefangen mit diesen Versen. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Die Frage ist, wie viel darf uns das kosten? Und ich bin dankbar dafür, dass Jesus uns da auch keine Liste gibt. Die Frage ist, wie bist du da mit ihm unterwegs? Was darf er dir sagen? Was darf er dir zeigen? Ich bin gespannt, was Gott aus dieser Predigtserie machen wird. Soweit.